Es ist angerichtet zu einem Filmmenü, das ja vielleicht nicht ganz den frischesten Geschmack auf der Zunge hinterlässt. Denn wir sind jetzt gerade immer noch in den ersten Wochen der schrittweise, tröpfchenweise stattfindenden Kino-Wiedereröffnung nach dem Corona-Lockdown. Und ja, fassen heute mal im Filmmenü ein paar Filme zusammen, die allesamt seit dem 25.06. bei uns offiziell irgendwo gestartet sind. Und ziehen das mal direkt durch bis hin zu dem Filmstart vom 9.07. und alles, was dazwischen war. Aber, wie wir jetzt direkt schon mal feststellen können, es sind durchweg Filme, genau wie die große Empfehlung Monos, der bei uns ja schon einen einzelnen Podcast bekommen hat, die anderswo teilweise Ende letzten Jahres oder Anfang des Jahres schon erschienen sind, eben bevor es mit Corona richtig losging und die bei uns eh schon verspätet gewesen wären und jetzt halt so diese erste Welle ausmachen an Filmen, weil man sie eben hat, weil eben das Produktionsloch dazu geführt hat, dass viele Sachen, die jetzt eigentlich hätten rauskommen sollen, noch nicht fertig gedreht werden konnten und all diese Effekte, die wir gerade erleben.
Und es sind natürlich auch alles so Filme, die haben jetzt nicht zu befürchten, den großen Zuschauereinbruch zu haben, weil die meisten sowieso eher in den kleineren Kinos gelaufen wären oder jetzt nicht unbedingt die riesen Zuschauermagneten sind.
Wobei man sie jetzt auch eher dann dadurch wieder einen Vorteil haben, dass sie wahrscheinlich recht langfristig laufen werden. Ich glaube, auch wenn jetzt die Multiplex-Kinos endlich mal wieder in Gang kommen und nicht nur die kleinen Kinos wieder loslegen, dann werden die da auch noch einige Wochen gezeigt, um das Programm irgendwie zu füllen.
Genau, das hatten wir beim Monos ja auch schon gesagt, dass das diesen Film jetzt auf jeden Fall helfen kann, dass vielleicht auch mal Leute, die eigentlich sich andere Filme im Kino angucken, jetzt mehr solchen Filmen eine Chance geben, weil es einfach das Einzige ist, was läuft und man einfach das Kinoerlebnis haben will, aber dann der Film mehr oder weniger egal ist oder man eine geringere Auswahl einfach hat.
Selbst dann würde ich aber sagen, sind das keine guten Gründe, seine Zeit in Guns Akimbo zu investieren, was halt so ein Daniel Radcliffe Hauptrollen-Actionfilm ist, der so versucht, von seiner ganzen Aufmachung und der Prämisse her einen auf Crank oder Transporter zu machen und das halt auch ganz hardcore versucht, mit dem Poster und dem Trailer so zu verkaufen, dass das jetzt so das neue Ding aus dieser Ecke wäre. Aber lasst es euch gesagt sein, es ist ein ambitioniert, amateurhaft wirkender Film, der wirklich nur wannabe Crank und Transporter sein will. Oder es ist am Ende nur ist, aber ja, so versucht. Er versucht immer durch 1000 Zeitlupeneffekte, durch irgendwelche Voice-Overs eine Coolness und einen Stil zu generieren, den er aber einfach nie hat und wo man genau weiß, was die Vorlagen sind, die er nie erreicht. Deswegen kann man da nur sagen, es ist nicht mal irgendwas, was verunglückt ist, sondern es ist was, was normalerweise nie im Kino wahrscheinlich gelandet wäre oder wenn es zumindest nicht Daniel Radcliffe gehabt hätte, der dann das irgendwie so verkaufen soll. Wahrscheinlich hat es für ihn auch als Konzept cooler geklungen, als es dann am Ende geworden ist, weil von der Prämisse her, der ist so ein Typ in so einer eh schon abgefuckten Welt, wo alle fast nur noch ihr Leben scheiße finden und die Zeit außerhalb der Arbeit mit irgendwelchen Internet-Shows verschwenden. Der wacht plötzlich auf, ist gefangen genommen worden, hat zwei Handfeuerwaffen an die Hände montiert bekommen, die er nicht mehr abkriegt. Und plötzlich kommen immer irgendwelche Leute, die ihn töten wollen. Und er muss sich jetzt zur Wehr setzen und versuchen, aus diesem ganzen Ding rauszukommen, was natürlich live im Internet übertragen wird und da halt auch so eine große Zuschauerschaft hat, was so halblegal so ein Untergrundhype geworden ist, so als Show. Und ja, das liest sich vielleicht so als Grundidee so ganz nett, dass man da was draus machen könnte. Irgendwie auch so ein Wanted meets Gamer. Aber ja, wie gesagt, das Ergebnis ist dann eben was wie so eine osteuropäische Amateurproduktion wirkt in jeder Hinsicht.
Es klingt auch einfach wie so ein totales Klischee-Drehbuch, wo man so probiert, so erfolgreiche Sachen aus der letzten Zeit und dann noch so ein bisschen aktuelle Konzepte unterzubringen, aber das Ganze irgendwie nach so einem Formelhandbuch.
Ja, es ist halt dieses, das Schlimme ist, wenn du den Guns Akimbo so siehst, das, was du konstant im Kopf hast, ist, er versucht vergeblich, der Film versucht vergeblich, stilisiert und cool zu wirken, irgendwie eine thought-provoking-Story zu haben, dass man mit Gewalt im Internet zu Fame kommen kann und all solche Sachen. Aber es ist halt immer dieses vergeblich. Das funktioniert halt nie, es wirkt nie cool, es ist nie cool. Und es sieht dann halt dazu noch irgendwie ständig total billig aus. Und versucht dann natürlich auch wieder 10 Twists einzubauen und dass irgendwie alle Hauptfiguren und Nebenfiguren dann in irgendwelchen Beziehungen stehen, die man dann erst nachher erfährt, was dann immer wieder überraschend wirken soll. Aber gleichzeitig, abgesehen davon, dass es halt so super billig erzählt ist, du checkst es halt immer sofort und trotzdem gibt sich der Film dann die Blöße, einem dann nochmal mit so ganz ausführlichen Rückblinken und ganz vielen so Voice-Overs, wo Leute aus dem Off das dann nochmal ganz genau erklären, so super Over-Exposition-mäßig, einem dann so gefühlte 10-mal zu erklären, als wenn man so diesen super einfach zu erkennenden Plot-Twist jetzt nicht verstanden hätte als Zuschauer. Da fühlt man sich an der Ecke dann halt auch wieder verarscht oder für dumm gehalten. Aber ich denke, das waren jetzt schon zu viele Worte zu diesem Film, den man getrost einfach ignorieren kann.
Ich finde, der Übergang, ein Film, der es irgendwie ein bisschen vergeblich versucht, passt auch zu einem anderen Film, den wir beide gesehen haben. Zumindest meiner Meinung nach passt das dazu. Harriet.
Ich bin froh, dass du Harriet sagst. Ich wusste ja, ich hatte so das Gefühl, es könnten 2 Filme sein.
Nee, also ich finde, bei Harriet trifft das ziemlich deutlich zu. Also ein Film, der schon Anfang des Jahres für 2 Oscars auch nominiert war. Das heißt, da auch schon ein bisschen länger lief. Wahrscheinlich nächstes Jahr für weitaus mehr Oscars nominiert worden wäre, einfach wegen der politischen Situation und die Oscars ja natürlich auch versuchen, da jetzt einen Film von einer dunkelhäutigen weiblichen Regisseurin noch ein bisschen wahrscheinlich zu pushen. Aber das Problem, was ich mit dem Film hatte, ist, dass er es wirklich zu viel versucht hat, einen Film von der Art von einem Django Unchained zu sein, der auf der einen Seite ein dramatischer Sklavenfilm sein soll, aber auf der anderen Seite auch irgendwie so ein Actionfilm mit so einer starken, fast schon comichaften Heldin in der Hauptrolle. Und das Ganze noch nach so einer halben wahren Begebenheit. Und der Mix hat mir da einfach nicht gefallen. Also ich hätte mir entweder gewünscht, wirklich ein bisschen näher an der Wahrheit zu bleiben und das nicht so super überstilisiert zu machen, wie sie es da gemacht haben. Oder wirklich auf der anderen Seite so komplett ins verrückte, comichafte, actionmäßige zu gehen. Aber diese Waage, die der Film da versucht hat zu halten, hat für mich einfach nicht funktioniert. Und das ist auch eine extrem schweren Mix, das hinzubekommen. Django Unchained hat das wirklich hinbekommen, aber das ist in den seltensten Fällen so, dass du da diese 2 Sachen irgendwie mixen kannst, meiner Meinung nach.
Naja, also erstmal, du beschreibst perfekt auch meine Meinung zum Film. Also das, was er da rüberbringen will und so weiter, das ist alles in Ordnung. Und er kriegt es nur nicht so hin, dass es effektiv ist, sondern du hast am Ende da durch diesen missglückten Versuch einerseits ein Biopic sein zu wollen über diese wahre Geschichte und diese ja in Amerika inzwischen, nachdem sie ja mal eine ganze Weile fast vergessen war, wiederentdeckte Harriet Tubman, die ja so eine Ikone der Sklavenbefreiung ist und auch aufgrund der realen Begebenheiten halt absolut zu Recht. Also das ist halt eine wahre Heldin der Menschheitsgeschichte fast schon, wenn man sich mal anguckt, was die so als einzelne Frau und dann im Verbund auch mit dieser berühmten Underground Railroad Organisation, was die alles geleistet hat, wie viele Sklaven die befreit hat und so weiter und was sie dann halt auch noch danach im Bürgerkrieg gemacht hat, das ist ja als Biopic, als realistisches Biopic eigentlich eine Wahnsinnstory, haben sie aber nicht gemacht. Also sie sind diesen Weg gegangen, der so eine romantisiert, fiktive, fast schon Superhelden-Actionfilm-Version draus zu machen in vielen Szenen. Und das könnte man machen mit einer realen Figur, wenn man es dann aber so angeht, dass man diese Figuren nimmt und was macht, was auch wirklich ein fiktives Comic ist. Und man nimmt halt nur diese Figur und nimmt sie halt als Vorlage und nimmt ihren Namen, um ihre Ideale in eine vollkommen andere Geschichte zu packen, wie das wahrscheinlich zum Beispiel der Watchmen-Comicbuchautor gemacht hätte oder solche Leute.
Ich finde, es passt tonal auch einfach nicht zusammen. Der Film fängt an und tritt direkt so eine Note an, 12 Years a Slave. So, da habe ich als erstes dran gedacht, von den Bildern her, von der ganzen Farbgebung, von dieser schweren Musik, die da ganze Zeit im Hintergrund ist. Du siehst dann wirklich harte Bilder da aus so einem, von so einer Farm, wo dann da Sklaven gehalten werden und den harten Alltag, den man da als schwarzer Sklave hat. Und dann wird es aber dann irgendwie so immer mehr in das total Verrückte. Sie hat dann auch irgendwie so magische Fähigkeiten und kann mit Gott kommunizieren und sowas. Und das wird aber auch nie wirklich so in Frage gestellt oder dass man das so sagt, die Leute gehen davon aus, dass das so ist, weil sie so eine kraftvolle Person ist oder einfach so ein Vorbild, sondern es wird die ganze Zeit so als wahr dargestellt. Und es werden dann auch so Szenen gezeigt, wie sie dann mit Gott spricht und so. Und das war mir dann ein bisschen zu abgespaced alles und passte dann nicht mehr so recht in das Bild, was der Film da am Anfang kreiert hat. Und wurde dann auch einfach immer verrückter und hanebüchener irgendwie. Und ja, wie gesagt, das hat für mich einfach alles nicht zusammengepasst von diesem Mix.
Na, es stellt halt auch nicht die wahre Leistung der realen Person irgendwie dar. Denn die Art, wie der Film es so als Action-Movie oder als Adventure-Movie aufzieht, ist es halt immer auch so sauber und auf klare Bilder aus und möglichst runde Charaktere, die halt auch diesen typischen Abziehbildern von irgendwelchen anderen Fun-Movies so folgen oder so typischen Adventure-Dramen, dass halt jede reale Facette so auf der Strecke bleibt dabei. Aber auch die reale Schwierigkeit und Härte, die alle diese Sachen mit sich gebracht haben, die sie gemacht hat, dadurch, dass es eben jetzt hier so erzählt wird, dass sie quasi diese nahezu übermenschlichen Visionsfähigkeiten und sowas hat, die halt auch nicht als eine Metapher oder so zu sehen sind oder irgendwas Begleitendes, sondern so als so auch so eine wesentliche Fähigkeit einfach. Und dass halt viele Leistungen, die sie bringt im Film, so leicht von der Hand gehen. Diese ganzen Sklavenbefreiungsaktionen oder so. Am Anfang, hast du auch gerade ja gesagt, gehen sie noch die Route, so eher die Härte wie bei 12 Years a Slave zu zeigen. Aber je mehr sie dann in diesen Widerstand geht, umso mehr wird das halt so eine totale Fiktion, die so fast schon Mary Sue-artig wirkt. Und halt nicht mehr so, dass das auch für sie super schwierig und gefährlich war. Das kommt halt kaum noch rüber. Sondern es wirkt halt nur noch wie so ein, eine Comicwelt, die keine echten Gefahren irgendwie mehr beinhaltet. So.
Ja, und das Doofe daran ist, als jetzt so eine Person wie ich, die diese ganze Story vorher überhaupt nicht kannte von dieser Person, guckst du den Film und bist am Anfang ja wirklich schon interessiert und weißt halt nicht, wie es ausgeht und was sie da wirklich alles geschaffen hat. Aber dadurch, dass dann diese ganzen verrückten Sachen passieren, sitzt man dann irgendwann im Film und denkt sich so, ja okay, das ist nicht passiert. Das ist unmöglich, dass das passiert ist. Oder jetzt gehen sie aber sehr in diesen Legendenmodus über und so habe ich dann diese ganze wahre Geschichte erst nur erfahren, indem ich im Nachhinein mich damit auseinandergesetzt habe und mir da alle möglichen Sachen zu durchgelesen habe, weil es mich dann doch irgendwie interessiert hat. Aber es ist schade, dass der Film mir das nicht liefern konnte.
Plus, er hat ja viele Schlüsselfiguren in dem Film auch komplett erfunden. Natürlich wieder mit dieser Erklärung, das ist so eine Zusammenfassung oder soll so symbolisch sein für ganz viele andere, die es gegeben hat zu der Zeit. Aber was der Film daraus macht, sind halt so zentrale, sehr charakteristische Figuren, die halt auch so wichtige Säulen in dieser Geschichte von der Harriet sind, dass das halt so eine extreme Verfälschung ist, dass man das alles mit anderen Augen sieht, als es wäre, wenn es diese Figuren nicht gegeben hätte und wenn es wirklich mehr so, wie es echt ablief, gezeigt worden wäre. Also mal als Beispiel, der Sohn von dem ursprünglichen Sklavenbesitzer von der Farm, wo sie da am Anfang flüchtet im ersten Akt des Films, der hat dann eine tiefere Verbindung zu ihr und einen besonderen Grund, warum er sie dann besonders auch verfolgt und warum er das alles total persönlich nimmt, den gab's nicht. Der ist komplett erfunden. Und das macht so einen gewichtigen Teil der Handlung aus und wird hier als so ein gewichtiger Teil ihres Lebens dargestellt, dass das halt wieder so diesen Balanceakt nicht schafft, verfälscht der Film die Wahrnehmung des Zuschauers auf diese Figur, die es echt gab.
Und ich meine, man könnte ja über diese Sachen hinwegsehen, wenn es zumindest interessante Sachen dazu beitragen würde.
Genau, wenn es nicht so ein flacher Film dann am Ende wäre, aufgrund gerade dieser Dinge, sowas.
Genau, ja. Und ja, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, aber ein Django Unchained macht das dann in jeder Hinsicht besser. Und das ist ein Film, der wirklich sehr viele Parallelen dazu hat. Ich weiß nicht, das ist, wirkt jetzt ein bisschen wie so ein Abziehbild, obwohl die Möglichkeit gegeben wäre, wirklich da auch einen interessanten, coolen Film drüber zu machen. Mhm. Leider ist das aber dann nicht gelungen.
Ich würde jetzt auch noch nicht mal sagen, das war jetzt ein schlechter Film. Der sah auch teilweise recht gut aus und hatte auch spannende einzelne Szenen. Aber insgesamt ist er halt hat er nicht richtig einen Charakter, er ist nicht erinnerungswürdig und er hat so überhaupt nicht diesen Einfluss auf den Zuschauer, den diese krasse Geschichte eigentlich haben müsste, auf der das Ganze basiert. Eins wollte ich noch ansprechen, weil wir diese Visionen halt erwähnt haben. Sie hatte in ihrer Jugend eine Kopfverletzung, wo sie bei einem Disput um einen anderen Sklaven, der flüchten wollte, dann mit dabei stand und ihr wurde irgendwie ein schwerer Gegenstand in den Kopf geworfen und sie hat wahrscheinlich da sogar einen Schädelbruch bei erlitten. Und genau in der Zeit hat sie sich angefangen, stärker religiös zu orientieren. Deswegen hatte sie wirklich diese Visionen. Also das hat sie halt so erlebt, aber es ist halt sehr stark darauf zurückzuführen, dass sie diese Kopfverletzung hatte. Das ist in dem Film halt nicht so rübergekommen, der da ja, wie gesagt, da mehr so eine Superkraft draus gemacht hat. Ja, wollen wir erst noch mal so halb im Thema bleiben und noch einen Film reinschieben, den du bei Netflix gesehen hast, den ich noch nicht gesehen habe, der ja auch so in die Riege fällt von großartigen, Oscar-prämierten, gefeierten Filmregisseurs-Koryphäen, die dann bei Netflix ihre neue Heimat finden.
Spike Lee, da Five Bloods ist ja da sein neuer Film. Man hört ja auch immer so ein bisschen, dass wegen dem Film jetzt auch extra, dass so diese Regeln für die Oscars nächstes Jahr aufgeweicht wurden, dass auch Netflix-Filme, die kein Kino-Release bekommen haben und sei es auch noch irgendwie so ein kleines, da nominiert werden können nächstes Jahr, natürlich aufgrund von Corona, weil da auch so wenig Releases zur Verfügung stehen. Ist das ein Film, der jetzt schon im Vorhinein immer öfter im Zusammenhang mit den Awards genannt wird? Natürlich, weil wir haben einen komplett dunkelhäutigen Film, dunkelhäutige Darsteller, ein dunkelhäutiger Regisseur. Und dann noch ein Thema, was so vielleicht politisch auch noch ganz gut reinpasst im Moment. Könnte das ein Film sein, der da die ein oder andere Nominierung bekommt? Natürlich Spike Lee eh schon so ein kleines Darling der Oscars. Aber ich muss sagen, mich hat der Film jetzt nicht wirklich so abgeholt. Wo mir der Black Clansman auch echt gut gefallen hat. Es ist hier ein Film, der zwar technisch echt super gemacht ist, geile Bilder hat, auch geschafft hat, so was Originelles und so eine frische Stimme irgendwie reinzubringen, indem die ganze Zeit das Seitenverhältnis des Films so ein bisschen geändert wird, also das Bildverhältnis, es gibt Rückblicke, dass das Ganze dann in so einem 4:3-Format und ist auch vom ganzen Bild her mehr so 70er-Jahre mäßig. Und dann wiederum das zur aktuellen Zeit spielen, dann ist dann wieder 16:9 und komplett 4K und alles. Mhm. Es geht um diese alte Truppe von GIs, eine schwarze Einheit, die in Vietnam zusammen gedient haben und jetzt, ja, 40 Jahre später, 50 Jahre später zurückkommen und da im Rentenalter so einen Trip in den Dschungel machen mit zwei Zielen, die sie dort haben. Einmal ihren damals gefallenen Kollegen wieder in die USA überzuführen, den Leichnam von ihm. Und auf der anderen Seite Goldbarren, die sie dort damals versteckt haben, die von der Regierung gedacht waren, an das vietnamesische Volk irgendwie zu übergeben, jetzt abzuholen und da den dicken Reibach zu machen. Also eine Story, die man im Prinzip auch schon ein paar Mal gehört hat. Es gibt da auch hier Three Kings, der fällt mir da ein. Ich glaube, da war es ja auch ähnlich, ne? Und das ist schon ein großes Problem, dass die ganze Story wirklich sehr, ja, 100 Mal schon erzählt wurde. Und es fühlt sich auch die ganze Zeit so an, als hätte man das Ganze schon irgendwie mal gesehen. Und es ist da auch irgendwie nichts besonders Neues, was da hinzugebracht wird. Thematik, was Schwarz in Amerika angeht, was Trump-Regime oder sowas angeht, kommt so ab und zu mal rüber, aber auch nur, indem in Gesprächen so darüber gesprochen wird. Da heißt es dann hier, einer von der Gruppe hat für Trump gewählt, wie konntest du das machen? Aber das ist dann auch nach so 2-3 Minuten irgendwie so abgehandelt. Und es ist nie wirklich das große Thema in dem Film, wie ich es jetzt eigentlich erwartet hätte, wie der Film im Vorhinein so ein bisschen angekündigt wurde und was man so gelesen hat. Mhm. Es geht dann doch mehr um so Themen wie PTSD, wie mit Schwarzen zu der Vietnamzeit umgegangen wurde, dass da weitaus mehr Schwarze als Weiße so an die Front geschickt wurden und überhaupt in den Militärdienst geschickt wurden. Mhm. Und wie sie dann damals aber auch so diese Einheit gebildet haben, so abseits von den ganzen restlichen Truppen. Ich will auch gar nicht so weit ins Detail gehen, weil ich glaube, wir haben vor, da auch nochmal irgendwann vielleicht was zusammen zu aufzunehmen. Aber es ist für mich alles so, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Die Story ist wirklich zu uninteressant. Die Themen, gesellschaftspolitischen und sozialen Themen, die da irgendwie eingebaut hätten werden können, sind irgendwie alles ein bisschen zu kurz geraten und auch ein bisschen zu sehr reingedrängt, meiner Meinung nach. Und dann beim Film, der 2,5 Stunden dauert, zieht sich das Ganze super lange hin und ja, es war jetzt nicht super schlimm, den zu sehen, und zwar gerade wegen dem Technischen und wegen dem Bild und wie Spike Lee das wieder ganz schön inszeniert hat, war es jetzt nicht verkehrt, den geguckt zu haben, aber auch ein Film, der mich doch extrem enttäuscht hat von dem, was ich eigentlich davon erwartet hätte, gerade nach einem Film wie BlacKkKlansman.
Mm-mm. Ja, ich habe vor allem von dem Film bisher in der Form nur gehört, dass ich einige Interviews mit Spike Lee gesehen habe, wo er halt auch gesagt hat, dass ein wesentlicher Faktor für ihn war, dass generell dass die Beteiligung von Schwarzen in allen Kriegen, die Amerika je geführt hat, eigentlich immer so kleingeredet oder manchmal auch totgeschwiegen wurde oder gar nicht so geehrt wurde, wie das halt bei den weißen Kollegen der Fall ist. Das ist ja auch in anderen Filmen schon thematisiert worden durchaus, aber vielleicht in seiner Filmografie noch nicht so sehr. Mhm. Aber
es ist auch super interessant, das mal so zu sehen, wie er das inszeniert hätte, wirklich so einen Vietnam-Kriegsfilm zu machen, damit schwarzen Darstellern. Aber diese Rückblicke sind leider dann auch viel zu selten. Und ich finde, er schafft das auch mal gut, das hat er beim BlacKkKlansman ja auch geschafft, ist vom Bild her so zu schaffen, dass man das Gefühl hat, du guckst wirklich einen Film aus der Zeit. Mhm. Und das hat wieder echt super funktioniert. Und es ist auch interessant, am Anfang zu sehen, wenn sie dann da so Apocalypse Now-mäßig so einen Fluss runterfahren, aber wie sich das Vietnam von damals, wie man das von eben diesen Kriegsfilmen kennt, zu heute verändert hat und das Ganze dann so amerikanisiert ist und wie die Leute da zum Teil aber dann doch noch so ein Groll hegen gegen die Amerikaner, die dann da in ihrem Land jetzt Urlaub machen. Aber das ist alles viel zu wenig und viel zu kurz und nachher wird der Film dann auch so ein bisschen, ja, unfreiwillig komisch und ein bisschen bizarr, was dann da alles abläuft. Und ja, da gerade im letzten Akt hat er mich dann auch komplett verloren.
Okay. Eine andere Sache, die ich aber noch mal von dir wissen wollte, ist, dass ich in einem Interview gehört habe, dass die Rückblicke mit denselben Schauspielern gemacht wurden, die auch nicht wirklich großartig verändert wurden, weil sie ja eigentlich dann viel jünger sein müssten. Sie treffen sich ja auf der Gegenwartsebene, wo sie schon viel älter sind, was ja lange Zeit auseinanderliegt alles. Und Spike Lee hat halt auch gesagt, dass ihm das vollkommen bewusst ist, dass er einfach nicht das Geld bekommen hätte, wenn er es überhaupt hätte machen wollen, die dann alle digital zu verjüngen. Und auf der anderen Seite wollte er auch nicht wirklich andere Schauspieler nehmen, die das dann vielleicht nicht so rübergebracht hätten, dass sie dieselben Personen sind, sondern er fand es dann fast interessanter zu sagen, ich glaube an mein Publikum, dass die nicht so dumm sind, einfach diese Transition mitzumachen und das einfach so nicht so eng zu sehen und einfach zu sagen, ja, wir wissen ja, dass es ein Rückblick ist und wichtig ist, dass es halt eben dieselben Schauspieler sind, die dann einfach ihre Rollen behalten und dass die halt auch mehr durch ihr Schauspiel dann rüberbringen, inwieweit sie da andere Menschen waren oder dass sie halt jünger waren, aber dass es nicht so oft das Äußere dann reduziert wird. Hat dich das gestört oder ist es groß blöd
aufgefallen? Ist vollkommen in Ordnung. Also bei einem fällt es auf, weil der doch wirklich sehr alt aussieht in den Rückblenden. Aber dadurch, dass das wirklich auch gar nicht so viel ist und das größtenteils dann auch irgendwelche Kriegsszenen sind, achtet man nicht großartig drauf. Sie haben das dann bei fast jedem den Trick gemacht, dass sie einfach dann glatt rasiert sind in den 70er-Szenen und die grauen Haare ein bisschen überfärbt wurden. Und dann geht das auch eigentlich klar. Ich weiß nicht, wie es jetzt gewesen wäre, wenn es wirklich einen größeren Teil des Films eingenommen hätte und dann auch wirklich viele Dialogszenen und sowas drin vorgekommen wären. Aber für das, was sie jetzt, wie sie es gemacht haben, ist das vollkommen in Ordnung. Und es wäre vielleicht sogar eher verwirrender gewesen, wenn man da andere Schauspieler genommen hätte.
Das war eben auch das, was Spike Lee gesagt hat. Und vor allem meinte er auch so, dafür, dass das so gut für ihn funktioniert, einfach die, die er da für die Rollen gecastet hat, in beiden Zeitebenen zu nehmen, hätte auch einfach keinen Bock gehabt, so viel Energie, Zeit und auch Gedanken da reinzustecken in diese Facette des Films, die am Ende eine Sache ist, wo sich der Zuschauer noch ein paar Minuten einfach auch dran gewöhnt, dass sie einfach so ist.
Mhm. Ja, und bei den meisten ist es auch wirklich egal, ob man erkennt eigentlich, wer wer ist. Es ist nur bei einem ein bisschen interessant, wo dann eben auch dieses PTSD-Thema vorkommt. Und der ist ausgerechnet auch derjenige, den man genau super erkennt in den Rückblick und der immer noch so alt aussieht. Deswegen hat das da schon funktioniert.
Okay, ja, werde ich mir auf jeden Fall aber noch angucken. Und ja, bin mal gespannt, wie ich ihn so sehe. Aber es gibt halt auch diese Woche noch einen Film, bei dem ich schon ahne, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind, weil du da schon mal einen Satz zu mir geschrieben hast, und zwar Suicide Tourist, der, glaube ich, in Amerika erschienen ist. Ich weiß gar nicht, ob der da überhaupt im Kino lief. Da hieß er auf jeden Fall irgendwie Exit Plan oder sowas. Und der Originaltitel ist ja dann wieder so ein schwedischer, der dann wieder mehr so wie unserer klingt, nur halt ganz anders ausgesprochen. Den haben wir jetzt auch als Screener bekommen, um den halt online gucken zu können. Nicht in der allerbesten HD-Auflösung, hatte ich so das Gefühl, und mit einem Wasserzeichen im Bild. Aber eine Sache, wo wir vielleicht noch am ehesten einer Meinung sein werden, falls dir der Film nicht so gefallen hat, ist, dass er doch schon ästhetisch ziemlich geil war und das auch durch die Screener-Qualität nicht kaputt gegangen ist. Also, dass er schon recht hochwertig und interessant von den Bildern her war.
Ja, also, ja, war er, aber das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber der sah für mich aus wie fast jeder zweite skandinavische Film. Sowohl von den Farben her als auch von den Bildern. Das war jetzt, ich finde das ganz cool, aber ich finde jetzt nicht, dass das so was wäre, was ich jetzt hervorheben würde bei dem Film, was er so viel anders macht als andere Filme irgendwie. Oder wo man sagen würde, das fand ich jetzt irgendwie was krass Besonderes, was der Film da geliefert hat. Es war gut auf jeden Fall, aber ja, klassisch skandinavisch gewählt.
Skandinavisch ist halt auch schon so treffend beschrieben, weil man kann jetzt auch nicht sagen schwedischer Film, weil das wieder irgendwie so eine größere Kooperation war, wo auch teilweise deutsche Filmförderung involviert ist und...
Ist aber auch, wenn dann, dänisch, oder?
Nee, ich glaube, es war eine schwedisch-dänische Koproduktion größtenteils. Also das waren
so, aber die Sprache war dänisch,
die Big
ich.
Player. Ja, ist ja auch hier der Nikolai Costa-Waldau von Game of Thrones. Jamie Lannister ja in der Hauptrolle gewesen, der in Dänemark natürlich geboren ist. Wie wir alle wissen, als Game of Thrones-Fans, und er ist ja auch in jeder Szene. Er ist ja auch in jeder Szene drin, so als Fix-, Dreh- und Angelpunkt. Auf Originalsprache heißt er Selbstmordstouristen. Selbstmordstouristen.
Sehr schön.
Es ist, man kann jetzt nicht so ganz klar sagen, wie die Situation ist, weil das ein Film ist, der ja auch so immer mit dem Gedanken spielt. Ist das jetzt was Echtes? Ist das eine Vorstellung? Ist das eine Metapher? Aber die Grundsituation ist, die Hauptfigur hat, wie wir ganz am Anfang erfahren, einen Gehirntumor, wird mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit bald sterben und auch vorher schon Veränderungen, Persönlichkeitsveränderungen und all solche Sachen haben. Es wird kein angenehmer Tod sein und durch diverse Umstände erfährt er von einem mysteriösen Luxus-Hotel-Raison, wo man Sterbehilfe bekommt und da ja so den optimalen Weg dann aus dem Leben zu scheiden auch findet, weil das halt, wie gesagt, so eine Wellness-Anlage ist, wo dann alles schön für ein inklusive Abschiedsvideo vor malerischer Bergkulisse und Schauspielern, die zum Trauern einem so die Mutter nachspielen, an die man sich dann nochmal lehnen kann und all solche Geschichten, ja, so das Rundum-Wellness-Abschiedspaket bietet. Und ja, da fliegt er halt, oder fährt beides, glaube ich, so ein bisschen dahin, in dieses abgeschieden in den Schneebergen liegende Architektur-Wunderhaus. Und da hat er aber auch schon sehr viele, ja, mysteriöse Beobachtungen, die er macht, und driftet dann immer mehr ab in so eine Art schizophrene Angst, dass da irgendwas anderes hinterstecken könnte. Und dann bleibt es bis zum Schluss eine Mischung aus Mystery und ja, Psycho-Charakter-Analyse einer Person in dieser Situation zu wissen, dass sie sterben muss und beschlossen zu haben, diesen Selbstmordweg irgendwie zu gehen, um dem schlimmeren Tod zuvorzukommen und dann vielleicht doch Zweifel zu haben.
Was soll ich sagen? Also du hast ja schon gesagt, mir hat der Film nicht so gut gefallen wie dir. Das war auch so ein Film, wo ich das Gefühl hatte, ich habe das Gleiche schon 100 Mal im Besser gesehen. Ich fand den atmosphärisch zwar ganz gut, aber ich finde erstmal, die Story hat man viel zu wenig draus gemacht, was in Richtung Sterbehilfe oder sonst was geht, wo man so viele Chancen gehabt hätte, irgendwie was Interessanteres zu machen. Der Aufbau hat mich doch sehr an The Lobster erinnert, aber wirklich auch in weitaus uninteressanter und banaler einfach. Und ich weiß nicht, diese ganzen Art, man weiß nicht, was Traum ist, was echt ist, dass er irgendwie so abdriftet und sowas, das war mir alles dann irgendwie wirklich zu uninteressant gezeigt und ich habe das in so vielen Filmen schon besser gesehen, dass ich den eigentlich zum größten Teil einfach nur langweilig und uninteressant fand und die ganze Zeit gehofft habe, dass noch irgendwie was Spektakuläres passiert, aber dann ist immer exakt eigentlich genau das passiert, was man auch so denkt, was passiert und wirklich Überraschung hat der Film nicht parat gehabt. Und so war dann für mich einfach so ein mittelmäßiger Film, der echt einfach, ja, belanglos irgendwie war und den ich wirklich in der Hinsicht schon weitaus besser gesehen habe.
Ich fand ihn tatsächlich so gut, dass ich ihn mir direkt ein zweites Mal am nächsten Tag angeguckt habe. Also mich hat vor allem die surreale Atmosphäre sehr gepackt und gerade beim zweiten Gucken die Tatsache, was jetzt, denke ich mal, auch nicht zu viel spoilert, dass da nie was Spektakuläres passiert, das fand ich gut. Also ich fand, das war so eine sehr nuancierte, und so habe ich es auch am Ende so verstanden, Metapher auf die ganzen Gedanken, die so auf einen einwirken und dieses ständige Hin und Her zwischen Zweifeln und Ängsten und Auswegslosigkeiten, die jemand in so einer Situation einfach hat. Das fand ich, das wurde dort einfach ausgedrückt, so in diesen ganzen Sachen, die man sieht. Es hätte
für mich nichts Spektakuläres passieren müssen, aber einfach was Interessanteres. Das war für mich einfach so eine prätentiöse Art, so einen Film zu erzählen, den man aber nicht wirklich zu Ende gedacht hat und wo dann einfach, finde ich, so viele Chancen liegen gelassen wurden, von der Thematik was Interessanteres draus zu machen. Und gerade der Vergleich mit The Lobster finde ich irgendwie passend, weil es ja auch irgendwie so diese Einrichtung da ist, die so ein bisschen bizarr anmutet und wo das Ganze ja auch als Metapher für verschiedene Sachen steht. In dem Fall bei The Lobster natürlich für Beziehungen und sowas, Liebesbeziehungen und hier für diese ganze Sterbesache. Aber da hatten The Lobster das wirklich in jeglicher Hinsicht von den Metaphern klarer gemacht, trotzdem interessanter und irgendwie auch ja mehr unique. Und hier ist das irgendwie so, also ich weiß nicht, das ist so ein Film, da bin ich mir auch wieder ziemlich sicher, dass ich den in 1-2 Monaten komplett vergessen habe, weil der jetzt nichts gehabt hat, außer vielleicht einer wirklich ganz coolen Atmosphäre zugegebenerweise, aber sonst nichts inhaltlich, wo ich jetzt sagen würde, da hat er mich jetzt irgendwie aus den Latschen gehauen oder da hat er irgendwie mir jetzt eine Denkweise mitgegeben oder ein Symbolcharakter, der mich irgendwie was länger beschäftigt oder wo der irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Es war irgendwie alles so, ja, keine Ahnung, das Naheliegendste.
Also ich glaube, warum ich jetzt The Lobster nicht so als Vergleich heranziehen würde, ist, dass Lobster mehr wieder so gesellschaftliche Dinge in den Fokus rückt und mehr halt diese sozialen Sachen interessant findet. Und dieser Film eher sehr persönlich auf das Innenleben dieses einen Menschen abzielt und man halt auch so den Film sehen kann, dass diese ganze Institution halt überhaupt nicht existiert, sondern dass das halt nur eine Spiegelung ist der Gedanken, die sich in ihm abspielen. Und das war das, was den jetzt für mich auch anders gemacht hat als viele andere Filme. Und deswegen ist der auch meiner Meinung nach so, ja, so subtil halt geblieben und nicht so ausufernd geworden und auch nicht so klar geworden. Aber ich habe halt beim zweiten Gucken wirklich echt viel Interesse nochmal, also beim zweiten fand ich ihn sogar noch besser, Interesse daran gehabt, die einzelnen ganzen kleinen Symbole und ja, auch Verknüpfungen zwischen Szenen zu sehen, die ich beim ersten Gucken noch nicht sehen konnte, weil ich halt das Ende und alles nicht kannte. Was dann nicht dazu geführt hat, dass man dann so eine Story-Revelation hat oder irgendwie so plötzlich versteht, was hinter diesem Hotel steckt oder so, sondern einfach nur, für welche psychologischen Abläufe im Kopf bei der Hauptfigur diese Dinge stehen und welche Entwicklungen seine Psyche macht, die sich dann durch diese äußeren Umstände und die Szenerie einfach wiedergespiegelt haben. Aber ich bin da auch sehr alleine, glaube ich, mit. Ich glaube, die Kritiken sind generell nicht so super bei dem Film.
Ich finde halt wirklich, aus der Idee hätte man viel mehr machen müssen. Und alleine nur sowas Prätentiöses vorzugeben, ich will hier irgendwie was machen, was so als Symbolcharakter für das und das steht, reicht mir nicht, wenn es nicht.
Aber prätentiös ist jetzt deine Meinung. Das ist ja jetzt nicht generell.
Ja, ja, aber wollte ich ja jetzt gerade sagen, für meinen Blick dann einfach nicht ausreicht, wenn man dann daraus nichts irgendwie Interessantes macht. Das hat zum Beispiel ein Enemy besser gemacht. Das haben zum Teil Black Mirror-Folgen besser gemacht. Das hat mehrere Filme hier wie heißt er denn noch, unser Lobster-Mensch?
Lanthimos?
Lanthimos, genau. In einigen Filmen ja auch, in Killing of a Sacred Deer oder so, überhaupt, das ist ja so sein Stilmittel auch so ein bisschen, immer irgendwie, finde ich, interessanter gemacht als hier, wo es irgendwie so, ich weiß nicht, es ist halt immer das Naheliegendste gewesen, so, ja, das Ganze hat halt irgendwie Symbolcharakter und sonst was, aber ich fand halt, dafür war es mir zu uninteressant erzählt, dafür waren mir auch die Szenen oder die Metaphern, die gewählt wurden, einfach zu bland, als dass ich irgendwie da was mitgenommen hätte aus dem Film. Aber wie gesagt, das kann man ja auch besser finden. Also da gibt es, denke ich mal, bei so einer Art von Film immer ein bisschen geteilte Meinung. Aber mich hat er da jetzt nicht wirklich umgehauen.
Genau, deswegen, ich könnte jetzt auch nur wiederholen, das, was Patrick sagt, genau umgekehrt. Weil das, wo du sagst, da hat er nichts Interessantes gemacht, sage ich jetzt, da hat er was super Interessantes gemacht. Aber das ist halt ja, dann glaube ich einfach das Fazit, was wir jeweils stehen lassen. Also du wirst wahrscheinlich dann abraten, weil du ihn auch langweilig fandst. Und ich werde sagen, es ist eine riesige Empfehlung, weil ich ihn zweimal gesehen habe innerhalb von
24
Stunden.
Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich mich noch nie beim Film so abgefuckt habe, den auf dem iPad gucken zu müssen.
Okay. Ich habe ihn auf dem Fernseher gesehen, immerhin.
Ich kann ihn nie auf dem Fernseher gucken, okay. Diese Pressescreener. Aber gut, weil eben, wie gesagt, die Atmosphäre und die Bilder waren das Einzige, was ich an dem Film gut fand. Und das hätte ich in der Kinoatmosphäre besser gefunden. Aber ja, es war für mich dann einfach am Ende. Und jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, ein Film, den ich nicht empfehlen würde, aber ein Film, der einfach komplett in der Mittelmäßigkeit versinkt bei mir. Und wo ich finde, dass selbst in der geringen Auswahl momentan, die im Kino läuft, es 2, 3 Filme gibt, die besser sind oder die ich eher empfehlen würde. Zum Beispiel in Monos.
Ja, Monos ist natürlich da sehr, sehr herausragend, deswegen kann man da auch nochmal drauf verweisen, auf unsere einzelne Filmkritik. Aber für mich ist der schon auch nicht so weit weg. Ich fand den echt super, den Suicide Tourist.
Das freut mich für dich. Ja. Ich hatte ja, wie gesagt, nicht so das Vergnügen.
Ich könnte jetzt auch noch mehr sagen, warum, aber dann würde ich halt auch zu sehr ins Spoiler-Territorium gehen. Da würde ich dann einfach vorschlagen, falls jemand auf meine Empfehlung den Film sich anguckt und dazu Fragen hat oder darüber reden will, dann kann er ja zum letzten Subreddit kommen und da kann man ja ein bisschen drüber schreiben, weil die Sachen, die ich da interessant noch dran fand, ja, die sind jetzt spoilermäßig, echt, glaube ich, dann gehen dann zu weit, gerade weil das dann halt oft auch noch einen Bogen zwischen Anfang und Ende schlägt und so weiter.
Ich denke, wenn man sich dafür entscheidet, den Film zu gucken, ist relativ klar danach zu erkennen, welche Sachen du gut fandest und ich nicht gut fand. Ich glaube, da braucht man gar nicht so ins Detail zu gehen, weil das ist wirklich von der Art, wie wir es jetzt beschrieben haben, dann, wenn man den Film gesehen hat, klar zu verstehen, was wir meinen.
Und den anderen, da können wir jetzt keinen Diskurs drüber führen, weil den habe, glaube ich, nur ich gesehen. Richard Jewell, der Fall Richard Jewell. Liege ich da richtig?
Ja, da liegst du richtig.
Ja, der hat mir auch sehr gut gefallen, kann ich direkt sagen. Der neue Clint Eastwood-Film, der ja auch schon vor geraumer Zeit in Amerika kam, letztes Jahr, glaube ich, sogar, der ja bei den Oscars auch vertreten war, nicht so sehr, wie man es vermutet hatte vorher, aber eben unter anderem, oder ich glaube nur durch Kathy Bates, die da nominiert war. Aber, nee, also ein sehr schnörkelloser, sehr authentisch inszenierter Film, der die Geschehnisse nacherzählt, um einen, ja, so Paul Blatt, Mollkopf-mäßigen Sicherheitsmenschen, der ja maßgeblich dafür verantwortlich war, dass 1996 bei dem Bombenanschlag auf eine Veranstaltung der Olympischen Spiele in Atlanta glaube ich, nur eine Person gestorben ist. Zwar ganz viele auch verletzt wurden, aber dass da nicht so eine Katastrophe geworden ist, wie es eigentlich geworden wäre, wenn er nicht diese Bombe rechtzeitig entdeckt hätte. Und die Sache ist halt, dass er jemand war, der schon vorher eigentlich immer ein richtiger Polizist werden wollte, es aber nicht wirklich geschafft hat und dann an verschiedenen Orten, wo er dann mal an so einem College oder halt auch bei solchen Supermarkt-Cop-ähnlichen Aktivitäten eher immer unauffällig, unangenehm aufgefallen ist, weil er sich dann immer so aufgespielt hat, als wäre er ein Polizist wäre und als wenn er halt mehr wäre als nur so ein kleiner Sicherheitsmann. Aber jetzt nicht wirklich böswillig, sondern er ist halt so vom Kopf her jemand gewesen, ohne dass es böse gemeint ist, der simpel gestrickt ist und der dann die Sachen auch immer zu ernst genommen hat und auch zu sehr auf jede Kleinigkeit geachtet hat, dass da wirklich keine, jede Bagatelle war für ihn halt was er verfolgt hat, als wenn das ein Mord wäre, mit der Hingabe und der übertriebenen Ernsthaftigkeit. Und das hat dann halt meistens die Leute genervt und so ist er dann halt so rumgereicht worden vorher von Sicherheitsmannjob zu Sicherheitsmannjob. Und als dann diese Sache passiert ist, wo seine totale, Ernsthaftigkeit, diesen Sicherheitsmannjob anzugehen, wirklich einmal an der richtigen Stelle praktiziert wurde, wo er halt dann halt eben nicht sich hat ablenken lassen, wo er nicht gesagt hat, ach, das ist ja nur so eine Sporttasche, die kann jeder da hingelegt haben. Da hat das wirklich diese ganzen Menschen gerettet. Und dadurch ist er aber verdächtig geworden, weil es halt so ungewöhnlich erschien. Warum sollte in der Situation jemand da eine Bombe vermuten? Er war halt jemand, der hätte überall eine Bombe vermutet. Er hätte jede Tasche, die irgendwo steht, gecheckt und sofort einen Bombensquad gerufen. Das war halt der Typ, der er ist. Aber für andere wirkte das halt merkwürdig. Und so ziemlich alles in seinem Leben, was er macht, er lebt halt noch bei seiner Mutter, obwohl er halt schon gut in seinen 30ern war. Er hat merkwürdige Hobbys, merkwürdige Waffensammlungen und all solche Sachen. Sein ganzes Leben, seine ganze Persönlichkeit wirkt auf außenstehende, in Anführungszeichen normale Menschen einfach komisch. Und so ist er halt ins Zielvisier der FBI-Fahnder gekommen. Und das hat dann halt auch jemand von der Presse geleakt bekommen. Und dann hat sich das schnell medial wie ein Lauffeuer verbreitet, dass er der Hauptverdächtige ist, selber der Bombenleger zu sein, obwohl er vorher als Held gefeiert wurde, verhindert zu haben durch seine krasse Aufmerksamkeit als Sicherheitsmann da bei dieser Veranstaltung, dass er das Übelste eigentlich verhindert hat. Und ja, das hat sich verselbstständigt, ist schnell zu einer riesigen Hetzjagd gegen ihn geworden, obwohl er es halt wirklich nicht war. Und so ist er nach einem sehr langen Spießrutenlauf quasi erst wieder zu einem normalen Leben zurückgekommen. Das ist jetzt so die wahre Geschichte auch, wie es sich abgespielt hat. Und hat das aber nie richtig abschütteln können. Es gibt viele Leute, die, inzwischen ist er halt auch an einem Herzinfarkt gestorben, was größtenteils auf seine ungesunde Lebensweise zurückzuführen ist. Er war halt auch sehr dick und hat immer sehr, sehr viel Fastfood gegessen, all solche Sachen. Aber hat eigentlich Zeit seines Lebens darunter gelitten, dass Leute das nicht richtig mitbekommen hatten oder vergessen hatten, dass er nicht der Bombenleger war und dass halt die Allgemeinheit immer noch dachte, nur aufgrund dieser krassen Medienberichterstattung. Und der Film zeigt einfach die Geschehnisse dieser Zeit bis hin zu seinem formellen Freispruch, obwohl er nie auch wirklich vor Gericht war, sondern halt nur ständig verhört wurde, zeigt halt einfach von kurz vorher, vor diesem Bombenanschlag an, bis es dann passiert, bis dann diese ganzen Ermittlungen ins Rollen kommen und bis sie dann abgeschlossen sind und klar war, dass er es nicht ist. Sehr stark aus seiner Perspektive und der eines Anwalts, der auch mehr so ein Saul Goodman, Better Call Saul, Anwalt war, auch in Wirklichkeit, weil er sich auch keinen besseren leisten konnte und weil auch keiner Bock hatte, diesen Fall irgendwie zu vertreten. War interessant, war super spannend. Clint Eastwood hat es wieder geschafft, diese wahren Begebenheiten wie einen super spannenden Thriller zu inszenieren, ohne zu stark von der Wahrheit abzuweichen. Hat aber so eine Schwäche, wenn man die nicht kennt, dann findet man den Film super. Da hat man, glaube ich, als jemand, der solche Filme, auch sowas wie Zodiac oder so, was auf wahren Begebenheiten basiert, solche Kriminalsachen, wo auch einfach eine Grundspannung drin ist, wenn man sie in echt verfolgen würde. Wenn man sowas gern guckt, dann ist das wirklich ein Top-Film. Aber diese eine Schwäche, wenn man sie kennt, schmälert das den Film doch ziemlich. Und das ist einfach, dass Clint Eastwood aus welchen Gründen auch immer eine Reporterin, die auch eine von denen war, die so mit als erstes diese Sache vom FBI gesteckt bekommen hat und die da mit am meisten darüber berichtet hat, über diesen Richard Jewell, als er halt verdächtigt wurde, die wird dort in dem Film auf eine Art fiktiv zu so einer richtigen Bitch gemacht, zu einer total verantwortungslosen Journalistin, die vor allem ihre Informationen nur deswegen hat, weil sie mit so einem FBI-Typen schläft. Und das ist halt alles sehr, sehr, sehr sicher nicht so gewesen. Und sie war auch ganz, ganz sicher nicht diese Person, als die sie der Film diffamiert, regelrecht. Mhm. Und das hat halt echt einen krass scheiß Beigeschmack, weil das war halt so, ist halt so unnötig. Wenn man einfach es so gezeigt hätte, wie es war und gar nicht aus dieser einen Journalistin in dem Film so einen Charakter gemacht hätte, dann wäre die Message trotzdem klar, dass Medien verantwortungsvoll sein müssen, dass das scheiße war, wie die mit ihm umgegangen sind, dass er halt auch deswegen so ein Ziel wurde und so ausgeschlachtet wurde, weil er dieser simpel gestrickte Typ war, mit dem man es machen konnte und der halt auch wie eine Comicfigur in Real Life einfach war und über den man sich leicht lustig machen kann, der halt auch selber in 1000 Fettnäpfchen tritt. Das wäre alles perfekt rübergekommen, wenn man es so gelassen hätte, wie es wirklich war. Und wenn man jetzt nicht aus welchen Gründen auch immer diese Person so diffamiert hätte in dem Film. Und dass sie halt auch ihre Informationen nur gekriegt hat, weil sie mit jemandem vom FBI schläft. Das bringt halt gerade irgendwie eine sehr merkwürdige Note rein, wo wir diese ganzen Filme haben wie Bombshell oder so, die halt versuchen, mal mehr recht, aber eher so zu zeigen, wie Frauen im Alltag sexualisiert und belästigt werden und so.
Dass sagen du jetzt, wir mal, das schafft Clint Eastwood ja öfter mal da, das in das ein oder andere Fettnäpfchen zu treten, ja, genau. Was vielleicht nicht mehr so ganz aktuell ist bei verschiedenen Themen.
Deswegen kommt es jetzt halt so rüber, als wenn der so bewusst versucht hat, hier so einen Gegenpol zu setzen. Naja, aber es gibt halt auch diese Frauen, die durch Sex und das bewusst ausnutzen, an ihre Storys kommen, gerade bei Journalisten. Und das kannst du ja machen, wenn es wirklich so war oder wenn es irgendwie zumindest Beweise dafür gibt. Aber es gibt halt absolut null Hinweise überhaupt ansatzweise darauf, dass das in dem Fall eine Rolle gespielt hat. Und Clint Eastwood selber sagt, irgendwoher wird sie ihre Informationen schon gehabt haben. Man weiß halt nicht, wie sie daran gekommen ist, warum ihre Kontaktpersonen ihr ausgerechnet diese Infos gegeben haben. Und deswegen habe ich mir einfach jetzt selbst was ausgesucht. Aber dass er ausgerechnet an diesen pikanten Weg wählt, keine Ahnung. Also kann man sich nur in den Kopf fassen.
Ich habe dich da jetzt einfach mal ungestört reden lassen, weil ich habe von diesem Film wirklich außer mal irgendwie einen Clip während Football oder sowas, irgendeinen Trailer oder sonst was, nichts gesehen. Ich kenne diese Originalgeschichte nicht. Deswegen kann ich da überhaupt gar nichts zu beitragen. Hab da jetzt einfach auch nur den Zuhörer gemimt. Aber hatte eigentlich auch vor, den immer zu gucken, weil Clint Eastwood, die Filme finde ich eigentlich meistens gut, die er macht. Also würdest du jetzt dann doch als Endfazit sagen, das ist schon ein Film, den man empfehlen kann, auch wenn er da diese ein, zwei kleineren Verfehlungen irgendwie drin hatte?
Selbst wenn man gar nicht weiß, dass es wahre Begebenheiten sind, die Atmosphäre, die Clint Eastwood da aufbaut, ist es egal, ob du weißt, wie die Handlung verlaufen ist in Wirklichkeit oder nicht. jede Szene ist immer spannend, ja, unabhängig davon, den Ausgang zu kennen. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, dass die Schauspieler alle perfekt gewählt sind. Und gerade dieser Paul Walter Hauser, der ja auch, glaube ich, bei dem Five Bloods mitgespielt hat, der bei BlacKkKlansman dieser auch dickere, dümmlichere Clan-Typ war, der bei, wo hat er noch mitgespielt? I, Tonya, einen von denen gespielt hat. Der
Typecasting.
Ja, es ist so. Ja. Er ist gerade für diese dummen Leute, die dumme Sachen machen oder die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren, zu ihren Ungunsten. Er ist genau dieser Typecasting-Typ, der das aber ja so perfekt spielt, dass man es ihm jedes Mal abnimmt und dass man jedes Mal auch so denkt, da haben sie einfach einen aus dem echten Leben genommen, der gar kein Schauspieler ist. Und das ist bei seinen kleineren Rollen so gewesen. Und jetzt in seiner ersten krassen Hauptrolle ist es wirklich so extrem, dass man wirklich meinen könnte und auch schnell vergisst, dass er einfach ein Schauspieler ist, selbst wenn man es weiß, dass es der echte ist. Er sieht halt nicht nur ziemlich so aus wie der echte Richard Jewell, sondern dieses super authentische Schauspiel von ihm, das ist einfach faszinierend und total packend, ihn da in dieser Rolle zu sehen. Wie gesagt, diese Note, die stört, da muss man halt den wahren Hintergrund für kennen, damit es einen überhaupt stört. Und das ist halt schade, dass Clint Eastwood das überhaupt so gemacht hat, aber ich will trotzdem, macht das den Film irgendwie nicht, an sich nicht kaputt, als Guckerlebnis so. Als eine Darbietung der wahren Ereignisse, ja. Es ist dadurch halt schlecht noch zu vermitteln als ein historisches Dokument irgendwie, das in Filmform das aufbereitet, wie es authentisch war. Gut, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, abgesehen von diesem krassen Schwachpunkt ist der Rest, soweit ich es nachrecherchiert habe, sehr authentisch und extrem nah an den realen Begebenheiten dran und verfälscht auch nicht groß was.
Wo wir ja schon fast wieder in Full Circle gegangen sind.
Exakt.
Zu Harriet.
Ja.
Weil das habe ich jetzt rausgehört, dass das ja dann eben nicht der Fall ist. Dass es so, während man es guckt, es einem nicht auffällt, dass das Ganze dann doch ein bisschen von der Wahrheit abweicht. Sondern als Kern, Film dann doch funktioniert.
Zumal es ist der Kern stimmt. Der Kern ist authentisch und hält sich sehr nah an die Geschehnisse und beschönigt auch in keiner Weise was. Weil klar, es ist im Grunde eine Kritik an einer unverantwortlichen Pressearbeit, die zu früh eine Hetzkampagne oder überhaupt eine Agenda aus etwas macht, bevor die Fakten wirklich ausgewertet wurden. Das ist ja so die Hauptmessage. Und das kann man ja auch so stehen lassen, ob man jetzt pro Journalisten und Medien ist oder nicht. Das sollte ja trotzdem auch in der journalistischen Arbeit was sein, was man einfach grundsätzlich beachtet, was dieser Film da sagt, was wichtig ist und was man da in diesem Fall hätte machen müssen. Und dieser Kern steht, aber auf der anderen Seite wird ja auch dieser Richard Jewell so gezeigt, wie er war. Und es wird ja auch deutlich gemacht, warum er es auch so seinen Teil dazu beigetragen hat, dass er dieses Opfer wurde. Er hat sich ja auch selbst durch sein sehr tollpatschiges Auftreten und seine oft sehr dümmliche Art eben da immer stärker in schlechte Situationen und in ein schlechtes Licht gerückt. Und hat das auch selber immer so gesehen. Er hat auch immer so gesagt, wenn ich ein eher normaler Mensch wäre und mich selbst von außen gesehen hätte, hätte ich genauso gedacht über mich. Das hat er alles ehrlich gezeigt. Und diese Sache mit der Journalistin, die da so komisch diffamiert dargestellt ist als reale Person, das ist mehr so ein Nebending, was auch gar nicht für den restlichen Part so wichtig ist. Also, ja, das, man muss es halt sagen, aber ansonsten Top-Film.
Hast du es auf jeden Fall geschafft, mir den Film nicht auszureden und von den ganzen Sachen, die du erzählt hast, ist doch eher geschafft, dass ich mir den Film angucken will, als dass das Gegenteil der Fall wäre. Also,
das war mein Ziel.
Dann sind wir durch, oder?
Das war auch eine sehr große Zeitspanne, die wir jetzt abgedeckt haben, wie gesagt. Es ist ja auch schwer, gerade überhaupt zu sagen, weil wenn man jetzt sagt, das sind die drei Filmstarts der Woche, das sind quasi alles, was wir im Filmmenü von jetzt an bis, glaube ich, noch in den nächsten Monat rein besprechen werden. Das sind alles Filme, die werden auch noch die nächsten 2-3 Monate laufen, weil einfach die Säle gefüllt werden müssen, aber nicht wirklich echter Nachschub kommt.
Und weil wir natürlich das Problem haben, dass in den USA immer weiter bergab geht und da natürlich die Kinos jetzt auch nochmal auf eine längere Zeit geschlossen haben. Das heißt, selbst wenn die deutschen Kinos aufhaben, solange es keine US-Releases gibt, werden die meisten Studios sich davor hüten, Filme einfach nur für Deutschland was früher rauszubringen. Deswegen muss man natürlich dann auch ein bisschen auf die älteren Sachen zurückgreifen.
Ja, und hier auf der anderen Seite, offiziell gibt es jetzt wöchentliche Filmstarts schon seit ein paar Wochen. Es gibt Kinos, kleine Kinos, die jetzt täglich Betrieb haben, aber mein großes UCI am Mercedesplatz hat immer noch zu. Ich habe hier bei allen großen Kinos noch ziemlich Lichter, die aus sind, eher.
Ja, also hier ist es ein bisschen anders, aber hatten wir ja schon an anderer Stelle mal drüber gesprochen.
Und ja, wir werden aber weiter, glaube ich, regelmäßig Futter zumindest haben, über was wir reden können, weil sowohl die Pressevorführungen jetzt so ganz schrittweise immer mehr werden, dass man auch mal zwei die Woche hat.
Oh.
Und auf der anderen Seite haben wir ja noch ein paar interessante Digital Releases, die man ja noch aufgreifen kann. Es wird weiter Podcast-Nachschub geben.